Die Klimaagenda kommt uns Bürgern immer teurer zu stehen. Auf einer aktuellen UNO-Konferenz in Brasilien gibt es nun sogar unverhohlene Drohungen gegen Kritiker. Denn die werden immer mehr. 1,7 Milliarden Euro. So viel Steuergeld hat das Institut eines früheren ÖVP-Politikers abkassiert. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und Marktwirtschaft sichert den Frieden. Kollektivismus bringt den Krieg. In der Wirtschaft am Mittwoch spreche ich mit dem Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlack. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Ob heizen, kochen oder einfach nur ein bisschen Licht in der Wohnung. Energie wird immer teurer. Vor allem die Klimapolitik treibt seit Jahren die Preise nach oben. Und eine Wende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Seit Montag berät die Weltklimakonferenz COP30 über neue ehrgeizige Ziele. Und das sind nach Ansicht von Beobachtern Ziele, die wieder einmal auf Kosten der Bürger gehen könnten. Was das konkret bedeutet, unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Zum Auftakt der Weltklimakonferenz gab es am Tagungsort im brasilianischen Belém große Gesten für die Kameras. Die Staats- und Regierungschefs hielten sich an den Händen. Ein Symbol der Einigkeit, aber auch der Abschottung. Eines ihrer Hauptziele ist der Umbau der weltweiten Stromversorgung. Vor allem durch mehr Wind- und Solarenergie. Doch dagegen wächst der Widerstand. Kritiker warnen. Windkraft zerstört Natur und verteuert Energie. In Deutschland zahlen Haushalte aktuell 39,69 Cent pro Kilowattstunde. Das ist zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber immer noch deutlich mehr als früher. Gerhard Rauch aus Großbreitenbach in Thüringen kämpft gegen neue Windräder. Seiner Meinung nach hat Deutschland längst genug davon, sogar nach den Plänen der Bundesregierung.
Wir brauchen maximal 25.000 nach den Zahlen der Bundesregierung an Windkraftanlagen. Bis 2040 haben wir aber heute schon über 30.000 Windkraftanlagen. Und hier ist kein Maß mehr gegeben. Also hier muss ein Optimum gefunden werden. Und da ist es Zeit, jetzt ein Stoppschild zu setzen.
Für all das zahlen die Menschen doppelt. Über Strompreise und über Steuern. Versprochen hatte die Politik im Gegenzug auch neue Jobs. Doch auch das war ein Trugschluss. Bis 2016 stieg die Zahl der Beschäftigten in der Windbranche. Danach ging es bergab. 2022 zählte die Branche nur noch 124.000 Arbeitsplätze. Auch auf den Feldern zeigt sich, wohin diese Politik führt. Landwirt Paul Hameister aus Schleswig-Holstein war schon bei den Bauernprotesten dabei. Heute warnt er, die Landwirtschaft werde durch Klimaauflagen erdrückt und deutsche Lebensmittel könnten knapp werden.
Auf der einen Seite, wie ich das vorhin eben auf der Bühne gesagt habe, wird uns immer mehr Land weggenommen, weil wir Flächen stillliegen müssen oder Ausgleichsflächen. Ich habe das leider eben nicht gesagt, aber Thema Windenergie oder Solar auf den Feldern zählt ja auch dazu. Sprich, wir produzieren ja immer weniger, wir sind immer weniger Selbstversorger, also brauchen wir ja Lebensmittel woanders her.
Was knapp wird, wird teuer. Und obwohl die Preise zuletzt etwas sanken, kennen sie im 5-Jahres-Vergleich nur eine Richtung. Nach oben. Auch in Österreich wird der Einkauf immer mehr zur Belastung. Im Oktober lag die Inflation voraussichtlich bei 4%. Und noch eine weitere Konsequenz der Klimapolitik beklagen Kritiker. Die Zerstörung der Natur. Mittlerweile entstehen auch in den Mittelgebirgen Windräder. Gerhard Rauch fürchtet die Folgen für den Thüringer Wald.
Wenn Windkraftanlagen entstehen im Wald, dann wird aus dieser Fläche ein Industriegebiet. Das ist also in naher Zukunft nicht mehr umzubauen. Die Betonflächen sind drin, die Zufahrtswege sind drin, der Erholungswert ist weg und auch das Markenzeichen von Thüringen verschwindet. Der Thüringer Wald ist ja noch naturbelassen in seiner Gesamtheit und das wird damit vollkommen zerstört.
Der Thüringer Wald könnte bald zum Industriegebiet für Windkraftanlagen werden und die Kosten für die Bürger weiter steigen. Doch was bringt all das wirklich fürs Klima? Eine aktuelle Antwort der Landesregierung auf eine AfD-Anfrage enthüllt nun. Offenbar gar nichts. In dem Schreiben des Umweltministeriums heißt es wörtlich: Das Thüringer Klimagesetz enthält keine Vorgaben, die unmittelbar treibhausgaswirksam sind. Mit anderen Worten, die Klimapolitik des Freistaats hat keinen messbaren Effekt. In Belem, wo die Konferenz tagt, wird über solche Nebenwirkungen kaum gesprochen. Übrigens, wie die Klimabilanz des Treffens mit 50.000 Teilnehmern am Ende aussieht, bleibt abzuwarten. Die deutsche Delegation umfasst 165 Personen. Deutlich weniger als bei der Konferenz im vergangenen Jahr. Ein Sprecher des Umweltministeriums erklärte gegenüber auf 1. Alle Mitglieder sind mit einem Linienflug nach Belem gelangt. Das österreichische Umweltministerium ließ eine Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Schon jetzt klar ist dagegen, dass die Entscheidungen der Klimakonferenz rigoros durchgesetzt werden könnten. Das jedenfalls verlangte der Präsident des Gastgeberlandes, Lula da Silva. Er sprach von einer Konferenz der Wahrheit und betonte: Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen. Gemeint sind offenbar Gegner der Klimaagenda. Von solchen Drohungen lassen wir uns bei auf 1 selbstverständlich nicht beeindrucken. Im Gegenteil, wir berichten natürlich wie gewohnt über die verschiedenen Facetten des Klimaschwindels und alle anderen Aspekte der globalistischen Propaganda. Wenn Sie sich ebenfalls nicht den Mund verbieten lassen wollen, können Sie uns mit einer Spende unterstützen, damit Fakten noch genannt werden dürfen. Alle Informationen finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Während in Deutschland und Österreich sogenannte Drag-Lesungen in Kindergärten immer wieder für Empörung sorgen, zieht Kasachstan nun eine klare Grenze. Das Unterhaus des Parlaments hat ein Verbot von LGBTQ-Propaganda im öffentlichen Raum beschlossen. Damit sind Auftritte oder Kampagnen zur Sexualisierung von Kindern künftig offiziell untersagt. Zur Begründung heißt es aus dem Parlament, es gehe um den Schutz Minderjähriger. Die persönlichen Rechte von Homosexuellen würden nicht eingeschränkt. Kasachische Medien berichten, das Gesetz folge einer breiten Forderung aus der Bevölkerung. Auch Jahre nach dem Ende der Lockdowns zeigen sich die Folgen der Corona-Politik für die Wirtschaft. Besonders hart traf es die Gastronomie. Nur ein Drittel der Betriebe, die im Jahr 2018 neu gegründet wurden, existiert heute noch. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach überlebten gerade einmal 36% der Gastro-Neugründungen die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen der Ampelregierung. Ähnlich düster sieht es in der Reisebranche aus. Dort blieben nur 32% der Firmen am Markt. Auffällig ist der Zeitraum. Der Einbruch fällt genau in die Jahre der staatlich verordneten Covid-Maßnahmen. Für viele Beobachter ist das kein Zufall. Wenn Menschen monatelang nicht reisen oder essen gehen dürfen, brechen Umsätze zwangsläufig ein. Einer der ersten strafrechtlichen Anzeigen zu den staatlichen Corona-Impfmaßnahmen sorgt jetzt in Österreich für Aufsehen. Eine Mutter aus Zell am See hat bei der Staatsanwaltschaft Wien Anzeige erstattet. Ihr 48-jähriger Sohn, ein gesunder Skilehrer, ist laut pathologischem Gutachten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den Folgen der Corona-Impfung gestorben. Der Fall könnte brisant werden. Erstmals steht damit auch die staatliche Impfkampagne selbst im Fokus strafrechtlicher Ermittlungen.
Lang hätte er sowieso nicht mehr gelebt, wie Veronika Waltl, Mutter des verstorbenen 48-jährigen Markus, erzählt.
Weil die Gefäße auch so kaputt waren und ich muss sagen, nach 1,5 Stunden Wiederbelebung wird wahrscheinlich nicht mehr viel da sein. Ich habe dann gesagt, Markus, danke, dass du die Augen zugemacht hast.
Der Tag des 48-Jährigen begann wie jeder andere. Doch plötzlich nahm alles ein tragisches Ende.
Am Nachmittag war er noch am See windsurfen und dann war er mit einem Kollegen draußen und der hat gesehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, hat er gesagt, was ist mit dir los? Mir ist so übel, hat er gesagt, ich glaube, ich muss brechen. Dann ist er mit ihm reingefahren, dann ist er aufs Klo gegangen, hat fürchterlich gebrochen. Dann hat er sich rausgesetzt am Strand auf einer Bank, hat zu rücheln begonnen, ist zur Seite gefallen und gestorben.
In ihrer Anzeige erhebt Veronika Waltl schwere Vorwürfe gegen die damalige Bundesregierung. Unter anderem gegen die ehemaligen Regierungsmitglieder Wolfgang Mückstein und Alexander Schallenberg. Wegen mutmaßlicher Körperverletzung mit Todesfolge bei ihrem Sohn im Zusammenhang mit der staatlich geführten Impfkampagne.
Das ist eine Frechheit, sowas. Das ist ein Verbrechen. Es ist einfach ein Verbrechen. Und ich habe immer gesagt, der Markus ist nicht geimpft worden, sondern der Markus haben die zwei Genspritzen, die Giftspritzen umgebracht.
Nun wurde eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht. Unterstützt wird Veronika Waltl dabei vom außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss, einer von der MFG Oberösterreich initiierten Plattform zur unabhängigen und konsequenten Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen.
Angeklagt wird der damalige Gesundheitsminister und der damalige Bundeskanzler, also Mückstein und Schallenberg, und unter anderem unbekannte Täter, weil es gibt ja Korrelationen, die dazu geführt haben, beispielsweise die mangelnde Aufklärung, wenn die Aufklärung entsprechend dem, was auch wirklich passieren hätte können, geführt worden wäre, kann man auch davon ausgehen, dass sie der Impfling wahrscheinlich nie geimpft hätte.
Man stößt extrem auf Widerstand. Ich merke das auch bei uns in Zell am See. Man wird verachtet, wenn man sowas unternimmt. Und ich habe gesagt, das ist mir egal. Ich habe meinen Sohn am Sterbebett versprochen, am Totenbett, nicht Sterbebett, am Totenbett versprochen, dass ich das für ihn auch kläre.
In den vergangenen Tagen berichtete auf 1 über eine regelrechte Debanking-Welle bei AfD-Kreisverbänden. Nach Ansicht von Beobachtern beweisen die Kündigungen in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern, wer sich politisch in der Opposition engagiert, muss inzwischen um seine wirtschaftliche Existenz fürchten. Besonders die Volksbank steht im Verdacht, eine gezielte Kampagne gegen AfD-Kreisverbände zu führen. Wie auf 1 exklusiv erfuhr, kommt dafür nun sogar Rückendeckung von offizieller Seite. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erklärte gegenüber auf 1 wörtlich: Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und aufgrund der Vertragsfreiheit können Banken grundsätzlich frei entscheiden, mit wem sie Geschäftsbeziehungen unterhalten. Mit anderen Worten, die staatliche Bankenaufsicht will sich nicht einmischen. Weiter heißt es, die Behörde sehe keine Zuständigkeit in solchen Fällen. Auch die Bundesbank, die sich mit der BaFin die Aufsicht über den Bankensektor teilt, ließ eine Anfrage unseres Senders bislang unbeantwortet. Am Montag präsentierte die österreichische Bundesregierung ihre neue nationale Strategie gegen Antisemitismus. Bereits in den vergangenen Tagen hatte auf 1 über die brisanten Pläne in den Bereichen Digitales und Integration berichtet. Nun sorgt ein weiterer Punkt für Aufsehen. Der Bereich Wissenschaft. Im Bundeskanzleramt soll künftig eine zentrale Dokumentationsstelle eingerichtet werden. Sie soll Meldungen zu antisemitischen Vorfällen bündeln und Gegenstrategien koordinieren, obwohl es solche Einrichtungen bereits gibt. Zudem wird die Rechtsextremismusforschung dauerhaft beim umstrittenen Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes angesiedelt. Erst kürzlich entschied ein Gericht, dass die Bezeichnung des DÜW als pseudowissenschaftliche Institution zulässig ist, weil es sich aktiv an politischer Meinungsbildung beteilige. Auch die Bundesstelle für Sektenfragen soll weiter ausgebaut werden. Beide Institutionen, DÜW und Sektenstelle, hatten auf 1 in der Vergangenheit mehrfach diffamiert. Etwa als rechtsextremistisch oder verschwörungsideologisch. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Filippo Ehmer kommentiert: Unter dem Deckmantel der Wissenschaft soll ein Apparat aufgebaut werden, der zur Zielmarkierung für politische Repression dient. Die FPÖ will den milliardenschweren NGO-Komplex in Österreich aufdecken. Ab Ende November sollen Vertreter der Ministerien vor einem Ausschuss des Nationalrates befragt werden. Über Geldflüsse an Vereine, Stiftungen und GmbHs, die laut FPÖ längst zu einem politischen Netzwerk geworden sind. Seit 2013, so die Freiheitlichen, seien über 300 Milliarden Euro an Förderungen aus öffentlicher Hand geflossen. Doch nur ein Bruchteil davon sei bisher öffentlich bekannt. Das müsse sich ändern, forderte Nationalratsabgeordneter Christoph Steiner auf einer Pressekonferenz in Wien.
Die Macht der NGOs wird derzeit überhaupt nicht kontrolliert. NGOs betreiben Politik im Schatten der Steuerzahler müssen sich aber vor den Wählern niemals verantworten. Und es ist mittlerweile eine linke Meinungsindustrie, die mit Steuermitteln in Milliardenhöhe verschlingt. Ursprünglich sollten NGOs kritische Stimmen gegen die Macht sein. Mittlerweile sind sie, wie wir wissen, Teil der Macht.
Als Beispiel nannte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz das Austria-Institut für Europa- und Sicherheitspolitik eines früheren ÖVP-Politikers. Das Institut erhielt 1,7 Millionen Euro Steuergeld, unter anderem für Mediationsprojekte im Irak. Schnedlitz stellte die Sinnhaftigkeit solcher Förderungen offen in Frage und wies den Vorwurf zurück, die FPÖ wolle mit ihrer Initiative die Zivilgesellschaft angreifen.
Und dann besitzen die ÖVP und die SPÖ seit Wochen die Frechheit und die Chuzpe, dass sie der FPÖ vorwerfen, uns Freiheitlichen vorwerfen, wir würden die Zivilgesellschaft angreifen, die Feuerwehren angreifen und den Rettungsdienst und das Rote Kreuz angreifen, weil wir genau das beleuchten wollen, sehr geehrte Damen und Herren. Sehen Sie jetzt, wie diese Bundesregierung den Rettungsdienst und die Feuerwehren versucht zu missbrauchen, um Millionenzahlungen zu verschleiern?
Die EU-Kommission arbeitet offenbar an der Errichtung eines eigenen Geheimdienstes und stößt damit auf scharfen Widerstand aus Österreich. FPÖ-Chef Herbert Kickl warnt, das sei nichts anderes als der nächste Schritt zum EU-Zentralstaat. In einer Presseaussendung erklärte er, Zitat, das ist die Blaupause für einen Überwachungsstaat nach Brüsseler Vorbild. Während man die Bürger mit dem Genderwahn und absurden Klimavorschriften drangsaliert, wird im Geheimen an der Abschaffung unserer nationalen Sicherheitsarchitektur gebastelt. Laut der Financial Times soll der neue Geheimdienst im Generalsekretariat der EU-Kommission entstehen, direkt unter der Kontrolle von Ursula von der Leyen. Geplant ist, Mitarbeiter aus allen EU-Staaten zu rekrutieren. Sie sollen Informationen sammeln, auswerten und daraus gemeinsame Lagebilder erstellen, offiziell um die europäische Sicherheitskooperation zu verbessern. Inoffiziell, so Kritiker, um die Datenmacht in Brüssel zu zentralisieren. Beobachter vermuten, das Vorhaben solle vor allem US-Diensten wie der CIA den Zugang erleichtern. Jene Dienste also, die bis heute fest in den Händen des tiefen Staates stehen. Und wir kommen zur Rubrik Wirtschaft am Mittwoch. Mit Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlack habe ich über die Krise in der Stahlbranche gesprochen. Deutschlands Stahlindustrie steckt in der Krise. Das hat Folgen, denn an der Branche hängen 4 Millionen Arbeitsplätze und 4 Milliarden Euro Wertschöpfung. So jedenfalls die Angaben der Industriegewerkschaft Metall. Doch die Werke wanken, wie auch andere Teile der deutschen Industrie. Vor wenigen Tagen lud die Bundesregierung daher zum Stahlgipfel. Über das Thema sprechen möchte ich nun mit dem Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlack. Einen schönen guten Tag. Herr Mudlack, was war der Stahlgipfel aus Ihrer Sicht? Ein Zeichen, dass die Bundesregierung das Problem erkannt hat oder doch hilflose Symbolpolitik?
Ja, ich denke, dass es Symbolpolitik ist, beziehungsweise man muss sich ansehen, was generell dem immer zugrunde liegt. Und das, was wir beobachten, ist, dass es stets und stetig darum geht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, die Menschen zu beeinflussen und die Akzeptanz der Menschen für den Interventionismus weiter aufrechtzuerhalten. Und was man hier tut, ist nichts anderes, als ja die Probleme zu bekämpfen mit den gleichen Mitteln, man sie ausgelöst hat, also mit den Interventionen. Ludwig von Mises nannte das die Interventionsspirale. Ja, und Sie können sich das vielleicht vorstellen, wie bei einem Patienten, der Rückenschmerzen hat, man setzt eine Spritze nach der nächsten, schadet dem Organismus immer mehr und man stellt vielleicht gar nicht fest, dass die Ursache ganz woanders liegt und dass der Patient Fußfehlstellungen hat, also Plattfüße umgangssprachlich, könnte man vielleicht sagen. Und das ist der Punkt, um den es geht, dass man eben den eigentlichen Problemen gar nicht auf den Grund geht. Und das werden wir vielleicht in diesem Gespräch noch weiter tun. Und da hoffe ich auch drauf, dass die Menschen erkennen, dass es nicht reicht, nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern man muss in die Tiefe gehen und schauen, was für Probleme tatsächlich vorliegen. Und die liegen viel tiefer.
Nun gab es immer Krisen in der Stahlindustrie. Das Ruhrgebiet ist heute nicht mehr das, was es in den 50er oder 60er Jahren war. Im Osten stehen Standorte wie Eisenhüttenstadt oder Brandenburg-Havel seit 1990 immer wieder auf der Kippe. Haben wir es also wirklich mit einer neuen Situation zu tun?
Wissen Sie, wir sprechen ja hier über die Stahlindustrie, aber im Grunde sind die Probleme in allen industriellen Bereichen so. Wir haben krasse Wettbewerbsnachteile und die bekommt man natürlich nicht durch Subventionen oder durch Protektionismus aus der Welt geschafft. Ja, wir haben eine viel zu hohe Staatsquote, der Staat ist allmächtig geworden, verfügt über viel zu hohe Ressourcen, als das in einem marktwirtschaftlichen Umfeld der Fall wäre. Dann haben wir Regulierung, die ein Wahnsinn ist. Ja, 2004 hatte die EU eine Regulierung, die aus 7 Millionen Wörtern bestand. Heute sind wir bei 20 Millionen Wörtern. Ja, das ist alles totreguliert. Dann haben wir die Überbesteuerung, dann haben wir die Löhne. Und die Löhne, die Lohnstückkosten steigen deutlich schneller als die Produktivität. All das schwächt natürlich die Wettbewerbssituationen dieser Unternehmen. Und das, was Sie angesprochen haben, das Ruhrgebiet, früher gab es dort die Kohleindustrie, dann gab es den Kohlepfennig. Aber auch der Kohlepfennig hat nicht verhindert, dass dort nicht mehr abgebaut wird. Es war einfach im wettbewerblichen Umfeld, im internationalen Umfeld nicht mehr möglich, diese Kohle anzubieten. Und so ist eben alles dann den Bach runtergegangen. Und heute haben wir das Problem, wir haben Lohnpreisdiktate, die verniedlichend oder euphemistisch als Mindestlohn bezeichnet werden. Und die führen halt dazu, dass die Löhne immer weiter steigen, obwohl die Produktivität gar nicht steigt. Und das schadet dem Wettbewerbsstandort und das schadet auch den marktwirtschaftlichen Strukturen. Deutschland ist emporgekommen durch freie Preise, durch eine freiere Marktwirtschaft. Und heute machen wir genau das Gegenteil mit Preisdiktaten, mit Überregulierung, mit Subventionen und mit Interventionismus, wie es schlimmer gar nicht mehr geht.
Von den 20 größten Stahlkonzernen der Welt stammt einer aus Europa, ArcelorMittal. Der Rest aus Asien. Können wir überhaupt noch von einer deutschen Stahlindustrie sprechen?
Ja gut, es gibt sie schon noch. Ja, wir haben ThyssenKrupp, Salzgitter, SHS, also Saar Stahl, und ArcelorMittal ist in Deutschland ja auch tätig. Interessanterweise war ArcelorMittal das einzige Unternehmen, das wegen Unwirtschaftlichkeit auf die Subventionen in Bezug auf den grünen Stahl verzichtet hat. Ja, 1,3 Milliarden Euro sollte Arcelor bekommen, war auch genehmigt, haben sie abgelehnt. Aus Vernunftgründen. Ja, und das ist das, was wir erobern sollten, dass die Vernunft und der gesunde Menschenverstand zurückkehrt. ThyssenKrupp hat 2 Millionen angenommen, Salzgitter eine Milliarde, muss man sagen, und Saarstahl auch 2,6 Milliarden. Also in diesen grünen Stahl sind 5,6 bis 7 Milliarden Euro geflossen. Die sind einfach weg, weil es wird unwirtschaftlich sein, es wird nicht, wird nicht von Dauer sein und wird nicht funktionieren. Ja, das sind also Verfahren, die sich einfach nicht rechnen im Weltmarkt. Und wenn wir uns die gesamte Situation auf der Erde ansehen, dann ist China einsame Spitze und China produziert 10-mal so viel wie der Platz 2. Und Platz 2 ist Indien. Ja, das heißt, wir sind da komplett abgehängt natürlich. Und wir haben hier auf Pferde gesetzt, die einfach nicht laufen, ja, weil sie eben lahmen bzw. unwirtschaftlich sind.
Viele Beobachter sprechen von einem Ende der Globalisierung angesichts der US-Zölle und der Bildung internationaler Blöcke. Welche Folgen hat das für die Stahlindustrie?
Auch da würde ich nicht nur diese Antwort auf die Stahlindustrie reduzieren, sondern gesamt über den Wohlstand sprechen. Also unser Wohlstand fußt auf der internationalen Arbeitsteilung, auf der Arbeitsteilung per se. Und wenn man das einschränkt durch Protektionismus, durch Zölle, dann erschwert man die Arbeitsteilung und dann führt es dazu, dass alles teurer wird und dass der Wohlstand eben gemindert wird. Also das ist etwas, was in die Köpfe transportiert werden sollte. Und generell, wenn wir darüber sprechen, wie unsere Zukunft aussieht, dann sieht die Zukunft so aus, dass sie in diese Richtung geht, was die Menschen heute denken. Und wenn sie heute freiheitlich marktwirtschaftlichen Ideen folgen, dann ernten wir Wohlstand und Frieden. Und wenn es kollektivistisch, interventionistische Ideen sind, dann ernten wir das Gegenteil. Und genau in diese Richtung gehen wir. Wir brauchen die globalen Handelsströme und wir brauchen die internationale Arbeitsteilung, damit wir den Wohlstand von heute überhaupt erhalten können. Ja, also es ist ganz wichtig, das zu akzeptieren, das zu verstehen und das vor allem nicht nur auf die Stahlindustrie zu reduzieren.
Liegt in dem Protektionismus, der nun teilweise wieder gefordert wird, eine Chance für den Stahlstandort Deutschland?
Genau, also ich sehe da überhaupt keine Chance und man muss sich dieses Paket, was da jetzt geschnürt wurde, wo dann auch stand, man hätte jetzt also eine Schlüsselindustrie gerettet, da geht es also um 80.000 Arbeitsplätze direkt und mittelbar daran liegend, wahrscheinlich geht das in die Millionen Arbeitsplätze, die daran hängen, mittelbar. Und man versucht also, Man versucht also schädlichen Import abzuwehren, ja, und das ist also völlig fatal. Dann versucht man eben einen Industriestrompreis durchzuführen. Wir liegen aktuell bei ungefähr 16 Cent. Man möchte den drücken auf 6 Cent. Und all das muss ja von irgendwem bezahlt werden. Und das sind logischerweise die Nettosteuerzahler. Und also es wird durch Steuern bezahlt und es wird natürlich auch durch die Ausdehnung der Staatsschulden bezahlt. Und dann wird das Geld verschlechtert. Ja, das heißt also, Inflation ist die Armensteuer. Der kleine Mann wird dann zur Kasse gebeten in dem Zuge. Also das muss man sich genau ansehen, was für Maßnahmen da durchgeführt wurden. Es ist reine Symbolpolitik, wie wir am Anfang schon feststellten.
Als Ausweg aus der Krise gilt der etablierten Politik ein, wie auch immer, gearteter grüner Stahl. Ist das die Zukunft?
Wir haben da ja gerade schon drüber gesprochen, dass ArcelorMittal das aus Unwirtschaftlichkeitsgründen, aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit abgelehnt hat. Und generell gilt ja, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen vernünftig kalkulieren können, dass Unternehmer vernünftig kalkulieren können. Und alles, was diese Kalkulationsbasis erschwert und vernichtet, und dazu zählen Subventionen, dazu zählen Preisdiktate, das unterminiert diese Dinge. Und generell wird immer aktuell davon gesprochen, von einer Transformation der Wirtschaft. Und die wird begründet damit, dass die Wissenschaft irgendetwas herausgefunden hat, was dann dazu führt, dass die Politik Regulierungen erlässt, die dann der Transformation Vorschub leistet. Aber die Transformation, die bildet sich automatisch, indem Menschen miteinander Handel betreiben, auf freiwilliger Basis. Das passiert automatisch. Dazu braucht es niemanden, der dann Interventionsspritzen setzt, und dann landen wir eben in dieser Interventionsspirale. Deswegen ist der grüne Stahl ein absoluter Irrweg, und da geht es rein darum, Liquiditätsströme umzuleiten und, ja, leider, man muss es so sagen, Korruptionswirtschaft zu betreiben.
Eine besondere Gruppe stahlverarbeitender Betriebe, nämlich die Rüstungsindustrie, erlebt dank der Bundesregierung einen nie dagewesenen Aufschwung. Können auch die Stahlbranche bzw. die Wirtschaft als Ganzes auf Dauer davon profitieren?
Man könnte es so sehen, dass diese Branche natürlich dann bevorzugt ist und dass sie profitiert, wie auch die Stahlbranche, also die Rüstungsgüterproduktion, das sehen wir ja schon, dass sie profitieren. Aber der entscheidende Punkt ist da, dass man das auch ganzheitlich betrachten sollte. Denn was passiert dann, wenn wir so frei nach dem Hindenburg-Plan eine Kriegswirtschaft bekommen, eine Befehls- und Lenkungswirtschaft? Und wenn die nach dem Motto whatever it takes mit Geld zugeschüttet wird, dann heißt das, dass wir die Ressourcen des Landes bleiben ja gleich. Das heißt, die Preise steigen dann und andere Branchen, die wiederum auch Zugriff auf diese Ressourcen nehmen wollen, die gucken in die Röhre, weil sie die Preise nicht zahlen können. Ja, also wir sehen dann eine erhöhte Konkurrenz nach den Ressourcen. Und das ist das große Problem. Und selbstverständlich, und das sollte man auch anführen, Rüstungsgüter schaffen keinen Wohlstand. Ja, das ist konsumtiv, das Ganze. Wohlstand schaffen Brötchen, Schinken und so weiter, Wurst, was die Menschen satt macht, was die Bedürfnisse befriedigt. Aber dazu zählen Rüstungsgüter Produkte natürlich nicht, sondern die zerstören den Wohlstand in den Ländern, in denen sie zur Anwendung kommen. Und das ist das Verheerende. Und deswegen muss man sagen, auch bei all diesen Dingen, über die wir hier sprechen, ist es wichtig, dass wir international Handel betreiben, dass wir auch mit Russland Handel betreiben, was wir auch in Zeiten des Kalten Krieges getan haben, weil, und das sagte Frédéric Bastiat, wenn Güter und Dienstleistungen nicht mehr die Grenzen übertreten, dann werden es Soldaten tun. Deswegen ist es so wichtig, international Handel zu betreiben, dass man sich gegenseitig braucht, dass man voneinander abhängig ist im positiven Sinne. Das ist friedensstiftend. Deswegen stehe ich für freiheitlich-marktwirtschaftliche Systeme und Strukturen, die sich auf natürlicher Basis, auf freiwilliger Kooperation ergeben. Und das sollten die Menschen in die Köpfe bekommen. Und dann, dann kann es auch wieder besser und friedlicher werden. Und dann kann auch der Wohlstand wieder besteigen. Also wir brauchen eine vernünftige Problemanalyse. Und die Probleme liegen ganz woanders als da, worüber in den herkömmlichen Medien gesprochen wird. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich bei Ihnen hier zur Sprache oder beziehungsweise stattfinden darf.
Herr Mutlak, danke für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für das Interview. Großartig, machen Sie weiter so. Sie sind da ein wichtiger Bestandteil der Aufklärungsseite und weiter so.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.